Reinreden, der Podcast für Berater, Coaches, Trainer und Therapeuten.
Hallo und herzlich willkommen zurück hier und heute bei meiner neuen Episode beim Reinreden, deinem systemischen Podcast für die Beratung im Gehen. Ich bin Frank Sandkühler, dein Wegbegleiter für deine Walk-and-Talk-Settings. Heute möchte ich gerne die Frage von Nicole beantworten, die um eine kompakte Episode gebeten hat. Einen kurzen, knackigen Umweg oder nennen wir es mal eine Abkürzung über einige Episoden meines Podcasts hinaus, nämlich zum Thema, wie berate ich vorbereitet im Gehen? Was sollte man planen, was ist nicht so notwendig? Und Nicole, ich sage an dieser Stelle schon mal danke für deinen Impuls und würde vorschlagen, wir gehen jetzt mal in die Umsetzung. Schuhe an, Jacke an. Warum ist Planung beim Walk and Talk denn jetzt so wichtig? Vielleicht denkst du dir jetzt, ach, bei meiner Beratung im Gehen, da lasse ich mich doch einfach inspirieren. Da bleibe ich flexibel, lass alles auf mich zukommen, im Flow eben. Klingt charmant, oder? Aber genau hier lauern einige Schlaglöcher auf deinem Weg. Der offene Raum bringt Flexibilität mit sich, Inspiration, ja klar. Aber trotzdem solltest du so viel wie nötig und so wenig wie möglich planen. Einige Dinge wären allerdings schon wichtig. Genau genommen bei der Umgebung. Also wenn du dich in der Natur bewegst, dann wirkt es tatsächlich beruhigend. Bist du im städtischen Umfeld unterwegs, dann regt es eher an. Beides kann allerdings zu ganz gehörigen Ablenkungen führen. Ohne eine gewisse Struktur laufen die Gespräche auch eher, naja, sagen wir mal, sprunghaft ab. Und so kann gerade beim Gehen der eine oder andere Meilenstein, also gedachte Ankerpunkt, recht hilfreich sein. Was machst du beispielsweise, mal ganz konkret, wenn du unterbrochen wirst? Wenn du mit deinem Klienten unterwegs bist und plötzlich jemand euch entgegenkommt, der deinen Klienten kennt? Das solltest du im Vorfeld auf jeden Fall abstimmen, dass ihr die gleiche Story habt. Übrigens ist auch das ein Umstand, den du in einer normalen Praxis gar nicht bedenken musst. Denn zwischen Kaffeemaschine und Toilettentür wird dir da niemand entgegenkommen. Das kannst du allein durch deine Zeitplanung, deinen Praxiskalender, ganz geschickt steuern. Aber auf dem Weg? Grob gehalten kannst du, sagen wir mal so, 3 klassische Phasen in deinem Walk and Talk einplanen. An diesen 3 Phasen kannst du dich orientieren. Zum einen ist das ein bewusster Einstieg. Zum anderen ist das dann ein bewusster Dialog und dann natürlich auch das Auseinandergehen, das du vorbereiten solltest. Schauen wir uns das mal im Detail genauer an. Einsteigen solltest du dein Walk and Talk an einem ruhigen Ort, mit möglichst wenig Ablenkung. Das hilft euch beiden überhaupt, erstmal reinzukommen ins Gespräch. Denk dran, dein Klient ist auch aufgeregt. Wahrscheinlich hat er das auch noch nie gemacht und weiß auch so ganz recht nicht, was auf ihn dazukommt. Bei mir ist es beispielsweise so, dass ich auf der Mitte der nördlichen Brücke, die zur Insel Grafenwerth bei Bad Honne führt, erstmal eine Begrüßung durchführe. Und sobald wir auf der Mitte der Brücke sind, achte ich darauf, dass der Fokus auf die Insel gerichtet wird. Mein Gesprächspartner lässt also quasi seinen ganzen Alltag auf dem Festland zurück. Bevor wir dann tatsächlich losgehen, arrangiere ich auch die Abrechnung. Denn dann ist das schon mal klar und man kann ja mit freiem Kopf auf das Walk and Talk sich konzentrieren. Für viele gerade angehende systemische Berater, Coaches, Trainer oder Therapeuten ist das Monetäre eine peinliche Angelegenheit, etwas Unangenehmes. Aber denk dran, du bietest einen echten Mehrwert. Gerade wenn du am Anfang deiner Ausbildung bist, bist du ja, über die Maßen aufmerksam? Bist du über die Maßen fokussiert und bietest eigentlich nahezu 200% dessen, was du bieten kannst? Warum? Du willst nichts falsch machen, du willst einfach einen guten Eindruck hinterlassen. Und dieser Wert, der steht dir dann auch tatsächlich zu. Also schäm dich nicht dafür, dass du für deine Leistung Geld verlangst. Und dann, ja, dann geht's halt auch inhaltlich los. Kläre vielleicht das genaue Ziel deiner heutigen Walk-and-Talk-Session. Denn letzten Endes kann sich ja zwischen deinem ersten informativen Telefonat und dem tatsächlichen, ja, Meeting, dem tatsächlichen Treffen beim Walk-and-Talk schon wieder einiges geändert haben. Frage: Woran möchten Sie denn heute arbeiten? Im besten Fall kennst du natürlich die Fragestellung schon. Aber wie gesagt, der Fokus allein, der kann sich deines Klientenmäßig auch schon wieder geändert haben. Nutze vielleicht auch zum Einstieg kleine Rituale. Zum Beispiel, ja, eine kurze Atemübung. Oder du fragst einfach danach, ob der Klient etwas in der Ferne gut erkennen kann. Er soll sich auf einen Baum konzentrieren. Oder welche Farbe haben eigentlich die Blumen dort hinten am anderen Ende des Weges? Also lenke den Fokus auf etwas anderes. Das kannst du auch als Einstieg ins Gespräch nutzen. Das schafft Präsenz und hilft deinem Klienten im Hier und Jetzt, hier und heute, im Moment anzukommen. Beobachte, ob dein Klient sich durch die Bewegung bereits etwas entspannt. Denn der Spaziergang an der frischen Luft wirkt sich natürlich auf den Körper aus. Ja, mittendrin kann es dann losgehen. Mittendrin in deinem Setting, das Gespräch kann starten. Und hier solltest du auch, wie schon erwähnt, kurz darauf eingehen, was ihr beide denn erzählt, wenn man euch trifft. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten, also deiner Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Du bist beispielsweise ein Kollege einer anderen Abteilung und ihr besprecht ein Projekt. Es sollte nicht zu abstrakt sein, weil dann wirkt es irgendwie seltsam. Naja. Gestalte deinen Dialog aktiv, wenn du unterwegs bist. Denn dann wird es eigentlich spannend. Während des Gehens entwickelt sich das Gespräch vollkommen natürlich, quasi organisch. Du kannst auf ein paar Dinge achten. Zum Beispiel, achte auf die Dynamik zwischen der Sprache und eurer Bewegung. Kommt dein Klient ins Stocken, dann kann es auch sein, dass das Tempo sich verlangsamt. Passe dich seinem Tempo an. Spiegle quasi seine Bewegungen. Falls ihr ein besonders tiefgehendes Gesprächsthema erlangt habt, dann kann es durchaus sinnvoll sein, auch mal kurz stehen zu bleiben. Oder wenn da in der Nähe eine Bank ist, einmal kurz anzubieten, dass ihr euch setzt. Lass Pausen zum Schweigen zu. Es kann unglaublich kraftvoll sein, nach einer Fragestellung, die du gesetzt hast, nach einem Impuls, den du gesetzt hast, Platz für Gedanken zu schaffen. Eben durch bloßes Schweigen. Hierzu habe ich bereits in meiner Episode 26 ein paar, wie ich finde, wertvolle Tipps und Erfahrungen geteilt. Übrigens, zu vielen der hier von mir gerade aufgeführten Punkte findest du in einem der über 40 Episoden mit Sicherheit noch mehr Informationen. Hör gerne einfach mal rein. Interessant sind übrigens auch symbolische Orte. Auf der Route gibt es bei dir in deinem Setting einen großen Baum. Dann kannst du darunter Platz nehmen. Gibt es vielleicht eine Weggabelung? Das wäre sinnvoll einzusetzen, wenn es um Entscheidungsfragen gibt. Gibt es einen Fluss, so wie bei mir beim Rheinreden, ne, den Rhein, dann kannst du da eine Timeline wunderbar mit integrieren. Einen Übergang zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ansprechen. Falls auch das dich interessieren sollte, dann hör doch gerne mal in meine Episode 39 rein, denn genau da spreche ich über die Timeline und wie sie bei der Beratung im Gehen eingesetzt werden kann. Nun ja, zu guter Letzt geht es dann natürlich um den Abschluss deines Gesprächs, um den Transfer. Eine gute Beratung endet nie abrupt. Plane für euer Gespräch bewusst den Abschluss ein. Nimm dir Zeit dafür. Das bedeutet aber auch, dass du die Zeit während des Gespräches irgendwie im Blick halten musst. Jetzt ist es unhöflich, ja auch unpassend, einfach ständig auf die Uhr zu schauen. Deshalb nutze ich privat, persönlich und auch beim Beraten einen Vibrationsalarm in meiner Armbanduhr, der mich rechtzeitig an das nahende Ende erinnert. So bleibt genug Puffer, um sich zurück auf den Weg zur Brücke zu begeben und dort das Gespräch dann mit dem passenden Rahmen und der nötigen Zeit abzuschließen. Wähle einen klaren Abschlussort. Und das muss nicht unbedingt eine Brücke sein, wie bei mir. Bei mir ist es aber sehr praktisch, weil von da an er quasi wieder in seinen Alltag entlassen wird, der Klient. Das kann bei dir vielleicht eine Bank sein oder eine Wegmarke. Ich empfehle dir auch einen zeitlichen Puffer für deine eigene Reflexion dieser Beratungseinheit, dieser vergangenen, einzuplanen. Bedenke, dass selbstverständlich keine Begegnung zwischen zwei Klienten erfolgen darf. Du unterliegst dem Datenschutz, der Verschwiegenheitsverpflichtung. Das ist etwas anderes, als wenn du dich mit einem Klienten in deiner Praxis triffst. Denn hier ist es natürlich ein geschlossener Raum. Wenn zwei Klienten aufeinandertreffen, die beide einen Termin bei dir haben, dann ist das vermeidbar und das hast du allein in der Hand. Du kannst dir diesen Ärger definitiv ersparen. Apropos Reflexion. Dein Klient sollte natürlich auch zum Abschluss hin deiner Beratungseinheit eine Reflexionsmöglichkeit haben. Die klassische Reflexionsfrage, die sich anbietet, ist: Was nehmen Sie aus unserem Gespräch heute mit? Und was möchten Sie hier und heute nach unserem Gespräch auf der Insel Grafenwerth zurücklassen? Was könnte hier und heute Ihr erster Schritt in die neue Umsetzung sein? Also, wenn du diese Reflexionsfragen setzt, dann mach das ganz gezielt. Weniger ist hier oft mehr. Und wenn es passt, dann mache ich es auch ganz gerne so, dass ich meinen Klienten das in eine Aufgabe verpacke. Wer mich kennt, weiß, dass ich gerne Briefe anbiete, handschriftliche Briefe. Zum Beispiel kann der Klient einen Brief an sich selbst oder an einen anderen Menschen schreiben. So kann er auch Dinge klären, die vielleicht gar nicht mehr zu klären sind. Man muss ja den Brief nicht zwingend zur Post bringen. Aber allein das Schreiben hat schon eine unglaublich klärende Wirkung. Probier's doch mal selber aus. Hier noch ein kleiner Bonus, den ich ja am Anfang versprochen habe. Eine kleine praktische Anleitung, mit der du dein Setting mal prüfen kannst. 4 praktische Tipps für eine gelungene Gehberatung, die neben der strukturellen Planung auch hilfreich sein kann. Punkt 1, die Wetterbedingungen. Ja, informiere dich vor deinem Termin über das Wetter. Klingt so banal wie wichtig. Hab zumindest auch eine Alternative parat. 45 Minuten vor dem Termin kannst du gegebenenfalls noch eine Absage platzieren. Erwähne das in deinem ersten klärenden Gespräch. Bei strömendem Regen und Gewitter ist eine Beratung im Gehen nicht ratsam. Ich spreche hier aus Erfahrung. Such dir eine passende App raus. Meine Empfehlung dazu hat sich nicht geändert. Hör einfach mal rein in Episode 3. Denn die App, die ich nutze, hat sich über die Jahre auch im Privaten als sehr gut und hilfreich erwiesen. Zweiter Punkt, zweiter Tipp, geeignete Kleidung und Schuhe. Sowohl du als auch dein Klient sollten sich angemessen anziehen. Bequemes Schuhwerk ist wichtig, auf das du zu achten hast, um den Spaziergang auch angenehm zu gestalten. Wenn du im Setting befestigte Wege hast, ist das kein Problem. Sollte es aber tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes über Stock und Stein gehen, dann ist stabiles Schuhwerk das A und O. Der dritte Punkt, den du beachten solltest, wäre die Barrierefreiheit. Welche Routen sind den körperlichen Voraussetzungen deines Klienten passend. Wenn du Senioren berätst, so wie ich das auch schon gemacht habe, dann kannst du mit denen nicht strammen Schrittes einmal quer über die Insel Grafenwehr ziehen. Da ist dann schon ein Drittel des Weges eine körperliche Herausforderung. Nicht jeder ist in der Lage, auch eine steile Uferböschung zum Fluss hinunterzuklettern. Also behalte auch die Barrierefreiheit im Fokus. Da ist es sinnvoll, die Brille deines Klienten aufzusetzen und im Vorfeld, im ersten Gespräch, genau abzufragen, wie denn die körperliche Stabilität oder Aktivität deines Klienten, wie es darum besteht. Zu guter Letzt nochmal ein Hinweis, auch wenn ich mich jetzt wiederhole, zum Thema Diskretion. Achte darauf, dass die gewählte Route genügend Privatsphäre bietet, damit dein Klient sich auch frei äußern kann, ohne Angst davor zu haben, dass andere Menschen mithören. Also eine überfüllte Rheinuferpromenade zwischen 5 Eiscafés mit Hunderten von Menschen, die sich an euch vorbeiquetschen, das ist keine optimale Situation, das ist kein optimales Setting für einen entspannten Walk and Talk. Such dir eine Route, die ein bisschen abseits liegt und trotzdem noch gezielt in der Nähe vielleicht ein Café hat oder eine andere Möglichkeit, Bänke, wo man sich hinsetzen kann. Nun ja, das wären so meine 4 Tipps. Ja, und das war's für hier und heute. Wenn du genau wie Nicole eine Frage oder eine Anregung für eine meiner weiteren Episoden haben solltest, dann fühl dich hier herzlich eingeladen und schreib mich dazu an. Gerne als direkte Nachricht auf LinkedIn oder über meine Webseite. Ich freue mich über den Gedankenaustausch. Bis zur nächsten Folge, bis zur nächsten Episode wünsche ich dir alles Gute, bleib in Bewegung und vergiss nicht, mit mir kannst du reinreden.